zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische wählt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.
Hi, ich bin Katja Effey und jetzt gibt's die nächste Runde von unserem Podcast zur Bundestagswahl. Heute zu Gast ist einer der jüngsten Kandidaten. Wir haben ja ein paar alteingesessene Hasen. Jetzt ist aber ein Neuling, ein Frischling, wenn man es so sagen will, da. 31 Jahre jung und er geht für die oberbergische SPD ins Rennen. Pascal Reinhardt, hallo.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir starten jetzt mit einer Schnellfragerunde. Entweder oder, kurz, knackig. Und dann gucken wir mal, was wir da schon so in Erfahrung bringen. Ich fange einfach mal an. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher, aber nicht Hardcore-Frühaufsteher.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Bergische Waffel oder Currywurst?
Currywurst.
FC Köln oder Bayer Leverkusen?
Borussia Mönchengladbach.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Sport schauen oder selbst machen?
Selber machen.
Reden halten oder zuhören?
Beides.
Koalition mit Lieblingspartner oder Opposition mit Haltung?
Koalition mit Lieblingspartner.
Straßenbau oder Fahrradwege?
Straßenbau immer mit Fahrradwegen.
Kirmes oder Kneipentour?
Kneipentour.
Tempolimit, ja oder nein?
Ja. Tempo 130.
Anzug oder Jeans?
Anzug.
Spontan oder durchgeplant?
Spontan.
Jetzt geht's ein bisschen um Sie als Mensch. Wir hatten das im Vorgespräch schon ein bisschen angerissen. Amerika ist ein gutes Beispiel. Die Persönlichkeit eines Politikers wird doch immer wichtiger, auch hier bei uns. Und deshalb wollen wir jetzt mal ein bisschen herausfinden, was ist das denn so für ein Mensch, der da nach Berlin möchte. Wenn ich in Ihre Küche schaue, was würde ich in Ihrer Chaos-Schublade, also dieser Kram-Schublade, die man irgendwie immer hat, finden? Und wie würde das Ihren Wahlkampf symbolisieren?
Da ist aller möglicher Krimskrams, den man mal seltener, mal häufiger zum Kochen braucht. Und der ganze Stolz meiner Küche, meine japanischen Messer, die ich mir aus den zwei Malen, wo ich in Japan war, jeweils mitgebracht habe und die dazugehörigen Schleifsteine. Denn beim Kochen braucht man auch gutes Werkzeug, damit das ordentlich wird.
Zum Wahlkampf auch.
Stimmt, das war ja der Punkt mit dem Wahlkampf. Ne? Ja, genau, gutes Werkzeug, gute Tools, man muss sich fit machen. Und ich bin ja schon was länger als designierter Kandidat für die SPD Oberberg unterwegs. Schon im September 2023 sind wir hingegangen und haben gesagt, Pascal Reinhardt, der kandidiert beim nächsten Mal. Und das hat mir natürlich Zeit gegeben, mich auch vorzubereiten, mich auch thematisch in ganz viele Dinge einzulesen, in die man sich sonst vielleicht nicht einlesen würde oder nicht in der Tiefe, wenn man nicht weiß, dass man da jetzt in den nächsten Jahren was vorhat in der Richtung.
Erzählen Sie uns von einem Hobby oder einer Leidenschaft, die niemand mit Ihnen im ersten Moment in Verbindung bringen würde.
Ich habe jetzt mit dem Turnen angefangen.
Geräte oder Kunst?
Turnen? Gerade ist eher so Bodenturnen. Rückwärtssalto ist mein aktuelles Projekt und ich hoffe, dass ich den jetzt bald auch endlich mal stehe. Handstand und sowas, das kann ich eigentlich schon ganz gut. Der Einarmige, der steht mittlerweile auch manchmal so 3-4 Sekunden, da geht aber noch mehr.
Welche Eigenart oder Unart nervt Ihr Umfeld am meisten? Haben Sie so einen Tick, so eine Macke, wo Sie regelmäßig das Umfeld zur Weißglut bringen?
Mein Hans-Dampf in allen Gassen gehen, das verlangt viel ab von meinem näheren Umfeld, weil ich dann oft so, ah ja, und jetzt muss ich noch hierhin und dahin und da bin ich mal für eine Viertelstunde und habe da mal kurz Zeit und dann bleiben auch oft mal Dinge irgendwo am Schreibtisch liegen oder Klamotten hier, Klamotten da. Und das ist nicht immer ganz leicht für die Menschen, die dann von mir in den Räumen zurückgelassen werden, die sich dann denken, oh, jetzt sieht das hier schon wieder so aus. Das ist, glaube ich, manchmal etwas anstrengend.
Das kreative Chaos, über das wir schon gesprochen haben.
Genau das ist es.
Ihre liebste Kindheitserinnerung?
Ich habe viele schöne Kindheitserinnerungen. Bin ja in einem sehr, sehr kleinen Dorf in der Nähe von Hartegasse aufgewachsen. 5 Häuser, 200 Kühe und hatte da eine total tolle Clique und wir haben super viele schöne Sachen gemacht, aber was natürlich so ganz tolle Erinnerungen sind, irgendwelche Fußballspiele, die man mal 7-1 gewonnen hat oder sowas. Oder das erste Konzert mit dem Musikverein Süngen, wenn man dann das erste Mal da auf so einer Bühne stand und da irgendwie ja Musik gemacht hat vor so vielen Leuten. Das sind so ganz viele tolle Erinnerungen, die ich da habe, an die ich gerne zurückdenke.
Ihre erste große Liebe?
Das ist eine fiese Frage schon fast.
Und, es muss ja nicht das Offensichtliche sein.
Da ich meine Verlobte erst mit, Gott, ich war 23 oder war ich, nee, jetzt muss ich mal kurz zurückrechnen. Doch, ich war 23, habe sie vor 8 Jahren kennengelernt. Dementsprechend war sie halt auch nicht meine erste große Liebe, das kann ich ja ganz ehrlich so sagen an der Stelle. Auf der menschlichen Ebene, die erste Liebe, das ist immer eine unerfüllte geblieben. Aber Liebe geht ja auch über Personen hinaus. Und ja, vielleicht war es der Fußball. So, da habe ich mich so als 4-5-Jähriger gedacht, so, boah, was eine tolle Sportart, macht mir total viel Spaß. Wobei das dann irgendwann auch in andere Sportarten gekippt ist. Also ich bin dem Fußball nicht so treu geblieben, wie das manche andere sind. Aber das ist ja bei großen Lieben manchmal auch so.
Wenn Sie nicht Politiker wären, was wollten Sie als Kind eigentlich sein?
Ich war damals in der zweiten oder dritten Klasse der Erste, der sich ein Herz gefasst hat und von David Beckham inspiriert damals mit dem Irokesen in die Schule gekommen ist. Da habe ich gesagt, ich will Friseur werden. Dann wollte ich irgendwann Koch werden, so mit 10, 11. Ich glaube, Tim Melzer war das. Tim Melzer hat mich total inspiriert und dann habe ich mir ein Kochbuch gewünscht und da irgendwie Sachen draus nachgekocht und fand das total toll. Und irgendwann so als Jugendlicher kam schon für mich so die Idee, ja, Lehrer, das könnte was sein für mich und das bin ich ja jetzt auch und ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Es ist ein Beruf, der mir extrem viel Spaß und Freude bereitet. Klar ist das manchmal chaotisch und stressig und man hat auch so nicht dieses Wochenende abschalten. Man nimmt immer Arbeit mit, aber man kriegt gleichzeitig sehr viel von den Jugendlichen und Kindern zurück und das ist total toll. Das macht mir an dem Job sehr viel Freude. Deswegen bereue ich es auch nicht, dass ich als Teenager dann schon diesen Berufswunsch Lehrer gefasst habe.
Ergänzen Sie jetzt bitte folgende Sätze, die ich Ihnen vorgebe. Die beste Entscheidung meines Lebens war,
nach der zweiten vergeigten Aufnahme an der Musikhochschule in Köln, das nicht nochmal zu versuchen und es bei Musik als Hobby zu belassen.
Der peinlichste Moment meines Lebens war, als ich
Weihnachtskonzert am Gymnasium Lindlar, ich glaube 2011 oder 2012, und da habe ich so richtig, richtig reingeschmiert. Also es war grausam, es war der schlimmste, schlechteste Auftritt meines Lebens. Und ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, hängst du die Trompete jetzt an den Nagel? So schlimm war das Ganze. Das brauche ich nicht nochmal.
Da hat was genau nicht funktioniert?
Das Schlimme ist ja bei der Trompete, das ist so ein ungnädiges Instrument. Ich sage das auch immer, wenn man mich darauf anspricht, Trompete, ne, machst du ja auch gerne. Ja, mache ich, aber in meinem nächsten Leben werde ich Bassist oder Saxophonist. Das habe ich schon fest beschlossen. Weil bei der Trompete, da macht man selber den Ton. Bei so einem Klavier, man drückt auf die Taste, da schwingt eine Saite, da kommt der Ton. Bei der Trompete muss man über die Atmung, über die Lippen, über die Zunge, über ganz viele Stationen eigentlich den Ton selber produzieren. Das Instrument ist eigentlich nur einfach stärker.
Und wenn eine Sache nicht klappt, dann klingt es dementsprechend.
Richtig, und dann wird man nervös, dann fängt man an zu zittern, dann wird es noch schlechter, dann wird der Mund trocken, dann wird es noch schlechter. Also diese Kaskadeneffekte, die man da beim Trompetespielen hat, wenn mal was schief geht, die können ganz schön heftig sein. Gleichzeitig denke ich mir aber auch manchmal, vielleicht wäre ich heute nicht so resilient, wie ich es bin, wenn ich nicht diese Erfahrung beim Trompetespielen mal gemacht hätte.
Mein Wahlkampfslogan, wenn ich ehrlich wäre,
ist genau der Slogan, der es jetzt auch geworden ist, zusammen mehr möglich machen. Denn das trifft eigentlich meine Vorstellung, die ich davon habe, was es bedeutet, Politiker zu sein. Ich liebe es, mich in alle möglichen Themen reinzustürzen. Ich bin sehr anfällig für diese Rabbit-Hole-Geschichten, wenn man irgendwie was Interessantes liest und dann so reinspringt und 4 Stunden später sitzt man da am Schreibtisch und denkt, oh Gott, es ist 1 Uhr nachts, was habe ich die letzten Stunden gemacht? Aber es war spannend. Und ich glaube, das braucht es in der Politik, weil man muss verschiedene Leute zusammenbringen, die ganz verschiedene Anliegen haben, die aber irgendwie sich jetzt absprechen, abstimmen müssen, damit es nach vorne gehen kann. Und das steckt hinter meinem Slogan, zusammen mehr möglich machen, weil ich glaube, es ist viel mehr möglich als das, wo wir zurzeit sind.
Das eine Problem, das ich sofort lösen würde, wenn ich es könnte, ist welches?
Schuldenbremse sofort abgeschafft. Man kann nicht jedes Problem damit lösen, dass man einfach nur Geld drauf wirft, aber ich glaube, es ist mittlerweile sehr offensichtlich geworden und sollte auch bei vielen Menschen angekommen sein. Wir haben die Kommunen, gerade auch im Oberbergischen, die wirklich finanziell nicht in einem guten Zustand sind. Es ist demokratiegefährdend, wie Handlungsunfähigkeit manche Kommunen bedroht, weil man Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten kann, weil die Straßen bröckeln, weil die Schulen alt werden, weil die Ausrüstung fehlt. Dann ist irgendwie Kinderbetreuung nicht möglich oder wird immer teurer. Und da fängt es an, wenn Kommunen nicht handlungsfähig sind, dann wird es gefährlich für das System Demokratie. Und auch auf Bundesebene oder Landesebene sehen wir das ja. Und aus dieser Perspektive, da ist so viel Handlungsspielraum, da könnte man viel machen, wenn die Schuldenbremse weg ist.
Wir sind jetzt schon ins Politische gekommen. Wir machen jetzt auch politisch weiter. Was sind für Sie die 3 dringendsten Themen, die Sie speziell fürs Bergische in Berlin einbringen wollen in den Bundestag?
Wir brauchen eine gute Wirtschaftspolitik, die es schafft, dass wir von diesem extrem exportorientierten Modell, das wir in Deutschland die letzten Jahrzehnte gefahren sind, irgendwie wegkommen. Das betrifft tatsächlich ja auch viele Industrieunternehmen und mittelständische Unternehmen, die wir in Oberberg haben, die teilweise sehr an der Automobilindustrie dranhängen. Dieses Geschäftsmodell Deutschland funktioniert einfach nicht mehr in einer Welt, wo die Amerikaner sagen, wir machen jetzt Zölle und wir wollen dieses Außenhandelsdefizit, was die Amerikaner die letzten Jahrzehnte immer hatten, nicht mehr haben. Es funktioniert nicht mehr in einer Welt, wo die Chinesen sagen, danke für eure Maschinen über die letzten Jahrzehnte, aber jetzt machen wir das alles selber. Und wenn wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen wollen, müssen wir gute Industriepolitik machen, die für einen guten Standort in Deutschland sorgt, damit gleichzeitig Löhne wachsen können, ohne dass man zu schnell an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verliert. Also es ist eine ganz komplizierte Operation am offenen Herzen, die hier am Patienten Deutschland vorgenommen werden muss. Finde ich sehr wichtig. Zweites Thema, Ausbau der erneuerbaren Energien. Da haben wir leider in den letzten Jahrzehnten viele Vorreiterrollen verloren. Aber ich glaube, dass das auch eine Riesenchance ist, wenn wir es schaffen, das Land zu sein, das zeigt, wie klimaneutrale Industrie irgendwie geht. Und der dritte große Punkt ist der demografische Wandel, der ja gerade den ländlichen Raum auch sehr stark betrifft. Wir haben eine ganz starke Überalterung der Gesellschaft. Das belastet unsere Krankenkassen, unsere Rentenkassen. Wir haben eine Geburtenrate zurzeit von 1,35 Kindern pro Frau. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, politisch die Maßstäbe zu setzen, dass Familie und Beruf einfach besser vereinbar sind.
Der öffentliche Nahverkehr ist ja auch noch so eine Dauerbaustelle, auch hier im Bergischen. Was wäre denn da Ihre Vision, wenn man jetzt wirklich mal sagt, man darf einfach mal rumspinnen, in Anführungszeichen, wie es denn aussehen könnte, und zwar so, dass es auch für Pendlerinnen und Pendler funktioniert, von denen wir ja de facto hier im Bergischen echt einige haben.
ÖPNV ist auf dem Land eine echt schwierige Geschichte. Man hat halt niemals diese Skalierungsmöglichkeiten, wie man das in Großstädten oder Ballungsräumen hat. Wenn ich jetzt hier so ganz frei irgendwie mir was überlegen darf, dann würde ich mir vielleicht wirklich wünschen, dass man sowas wie autonomes Fahren zumindest für so ein ÖPNV hinbekommt, dass man dann vielleicht kleinere Busse hat, die sind dann batterieelektrisch und noch autonom, dass man mit wenig Personalaufwand da irgendwie auch eine gute hohe Taktung hinbekommen kann. Davon sind wir bestimmt noch ein paar Jahre entfernt. Aber da muss man am Ball bleiben und wirklich schauen, was ist jetzt Stand der Technik? Wie kriegt man Leute dahin, dass da mehr passiert? Bahnanbindung ist natürlich auch so eine Sache. Die RB25 ist die letzten Jahre doch an vielen Stellen eine Leidensgeschichte gewesen. Und auch da ist die Schwierigkeit, Bahninfrastruktur ist erstmal teuer, aber eigentlich wäre das schon echt gut, wenn man da vielleicht auch mehr hinbekommt bei uns in der Region.
Was muss generell aus Ihrer Sicht passieren, damit das Bergische zukunftssicher aufgestellt ist?
Das Bergische muss auf jeden Fall sich darum bemühen, dass es weiter so lebenswert bleibt, wie es ist. Also was ich ja total toll finde, ist wirklich diese Ehrenamtskultur, die wir auch haben. Ne? Was da in den Sportvereinen passiert, in den Musikvereinen, was da an Kultur ist. Ich glaube, das ist schon ein großes Fund. Aber den Menschen muss es sowohl zeitlich als auch ökonomisch gut genug gehen, dass sie all diese Angebote wahrnehmen können oder da auch mitmachen können. Man muss es schaffen, dass junge Familien gerne in eine Region ziehen, wenn man da irgendwie eine Zukunft haben möchte. Wenn man mal rüberschaut, mein abschreckendes Beispiel ist immer der Landkreis Suhl. Die haben 140 Männer auf 100 Frauen. Die haben ein Durchschnittsalter wie ländliche Regionen in Japan. Und so ist halt kein Staat irgendwie zu machen. Und damit man für junge Familien attraktiv bleibt, braucht man ein gutes Bildungsangebot, ein gutes Betreuungsangebot, gute Arbeitsplätze, aber auch Remote-Work-Möglichkeiten. Und ich glaube, die schönen Orte, wo man gerne lebt, das bringen wir eigentlich schon mit.
Wo sehen Sie im Bergischen den größten Nachholbedarf?
Ich weiß gar nicht, ob da unbedingt geschlafen wurde in dem Sinne, aber wir haben wirklich ein riesengroßes Problem, was Kommunalfinanzen angeht. Das ist wirklich eine Baustelle, wo man auch von Bundesseite aus was machen kann. Olaf Scholz hat jetzt eigentlich eine Altschuldenlösung für Kommunen vorgeschlagen, auf den Weg zu bringen, weil dafür braucht man auch wieder eine Verfassungsänderung, damit der Bund Kommunen direkt finanzieren kann. Das wäre eigentlich wichtig, dass man das jetzt vielleicht noch auf den Weg bringt, solange man noch ohne populistische Parteien im Bundestag eine verfassungsgebende Mehrheit hat. Aber das ist wirklich ein Thema, wo die Kommunen in Oberberg ganz stark entlastet werden können von Seiten des Bundes aus. Und was sofort richtig viel Lebensqualität für die Menschen vor Ort bringen kann.
Ihre Partei hat klare Positionen. In welchem Punkt weicht Ihre persönliche Meinung davon ab und warum?
Ich glaube, im Bereich Bildungspolitik bin ich tatsächlich ein Freund des dreigliedrigen Schulsystems. Das sind einige in der SPD, aber viele auch nicht. Gar nicht mal so sehr, weil ich das System Gesamtschule irgendwie schlecht finde, sondern wir haben uns in Deutschland über Jahrzehnte auf ein dreigliedriges Schulsystem eingeschossen und eingefahren. Und da kommt man nicht mal eben einfach so raus. Und ein so ein Punkt ist, glaube ich, auch das Thema Arbeitsplätze. Ich finde es total wichtig, dass niemand im Transformationsprozess allein gelassen wird. Weil wenn die Leute das Gefühl haben, ich bin ein Transformationsverlierer, weil ich auf einmal nur noch 2/3 von dem verdiene, was ich vorher verdient habe und ich kann mir jetzt mein Haus nicht mehr finanzieren, dann kriegt man Probleme. Aber man darf nicht den Fehler machen zu sagen, wir müssen jetzt in jedem Industrieunternehmen jeden Arbeitsplatz retten. Ich glaube, das sehen auch ganz viele in der SPD so wie ich. Aber in der Außenwirkung ist es manchmal ein bisschen anders.
Welchen politischen Mitbewerber oder welche Mitbewerberin hier aus dem Bergischen würden Sie gerne mal zu sich zum Abendessen einladen, vielleicht ja bekochen mit den japanischen Messern und warum?
Mich interessiert es sehr, wie Christian Lindner an der einen oder anderen Stelle zu seinen Positionen kommt. Ich stelle mir immer die Frage, betrachtet da jemand gerade Wirtschaftswissenschaften als eine Naturwissenschaft oder als eine Sozialwissenschaft? Bei Christian Lindner habe ich manchmal das Gefühl, er sieht das sehr stark als Naturwissenschaft. Und mich würde das einfach total interessieren, wie er da zu seinen Glaubenssätzen kommt. Und da würde ich dann gerne mit ihm mal bei so einem schönen Abendessen einfach hitzig drüber diskutieren, weil ich diskutiere sehr gerne hitzig.
Sehr schön. Dann sind wir mit den Fragen als solchen tatsächlich schon durch. Aber wir haben noch ein letztes Spiel. Es heißt 5 für. Sie bekommen von mir jetzt 5 Bilder gezeigt. Und uns würden Ihre ersten Assoziationen dazu interessieren. Das können politische Dinge sein, das können private Dinge sein, das können Geschichten sein. Alles, was Ihnen in dem Moment dazu durch den Kopf schießt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Bild Nummer 1, eine Narrenkappe.
Ja, der Karneval. Ich muss gestehen, gerade so als Jugendlicher war ich echt kein Karneval-Fan. Mittlerweile bin ich es mehr und mehr geworden, aber das hat so ein bisschen was von Stockholm-Syndrom. Also meine Assoziation wäre Stockholm-Syndrom, weil es mich selber wundert, wie viel Spaß es mir mittlerweile macht, irgendwie im Karneval Sitzungskapelle zu spielen. Dann sieht man
dann sind Sie der Tusch.
Genau, ich bin der Tusch. Ich mache dann tötö, tötö und wenn die dann reinkommt, spielt man 30 Sekunden und dann ist wieder Abriss und dann schaut man sich eine coole Show an und das ist jetzt mittlerweile eine deutlich positivere Assoziation, als das noch vor 15 Jahren war für mich.
Bild Nummer 2, wir haben eine Cannabispflanze.
Der ein oder andere, der mich etwas länger kennt, weiß, dass ich mal 3 Jahre lang Dreadlocks getragen habe. So richtig lang. Und man kennt das ja manchmal, diese unmöglichen Dreiecke. 3 Dinge, man kann nur 2 davon haben. Und für mich war das dann eben Cannabiskonsum, Autofahren und Dreadlocks tragen. Alle 3 gleichzeitig gehen nun mal nicht. Bin in diesen 3 Jahren, die ich die Dreadlocks hatte, 10-mal von der Polizei rausgewunken worden. Durfte auch 2-mal den Drogentest da wirklich vor Ort machen. Beide Male natürlich negativ. Letztendlich bin ich froh, dass man es jetzt legalisiert, auch wenn ich der Meinung bin, dass man es noch besser hinbekommen muss, die legale Kommerzialisierung voranzutreiben, bevor man so Situationen hat wie in den Niederlanden, wo irgendwie der Konsum legal ist, aber immer noch kriminelle Organisationen damit richtig viel Geld verdienen können.
Bild Nummer 3, die rosarote Brille.
Ich verbinde das mit leicht naivem Optimismus. Das wird mir vielleicht manchmal vorgeworfen, weil ich wirklich ein sehr optimistischer Mensch bin. Aber gleichzeitig finde ich das auch eigentlich erstmal eine gute Sache, weil es gilt ja, wie man in den Wald reinruft, so schallt es oft hinaus. Und wenn man mit viel Optimismus und so einem guten Willen anderen Leuten gegenübertritt, glaube ich, kriegt man auch ganz oft was Gutes wieder zurück. Also so ein bisschen rosarote Brille sollte man immer aufbehalten und nicht ganz absetzen.
Nehmen wir eine Schallplatte.
So ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde bin ich mal zu so einer 60s R&B-Band gekommen. Das ist eine Musik, mit der ich eigentlich überhaupt nichts am Hut habe, aber über einen guten Freund von mir bin ich da reingerutscht. Und wir haben dann auch regelmäßig bei so Szene-Events irgendwie gespielt, wo wirklich so Leute sind, die tragen nur so Fred Perry-Klamotten und Sachen aus den 60ern und hören nur Musik auf Schallplatte. Und wir haben diesen Song gespielt und dann kam dann jemand danach auf mich zu und meinte, Mensch, hier diese Tito Ramirez-Nummer, das war der Hammer, was du da gespielt hast. Und ich gucke den an und frage, welchen Song meinst du denn? Ja, Lonely Man. Und ich denke mir, ach, das ist ein Coversong. Ich dachte immer, der wäre von uns, weil ich halt von der Musik, die wir da gespielt haben, überhaupt keine Ahnung hatte. Und der war natürlich komplett entgeistert, dass da jemand, der auf so einem Szene-Event ist, wo nur Leute abhängen, die halt Hardcore-Fans von dieser Musik sind, da so wenig Ahnung von hat.
Last but definitely not least, das letzte Bild. ein Kalenderblatt mit einem ganz bestimmten Datum.
Das Datum der Bundestagswahl, ja, das ist natürlich der Tag, bis zu dem jetzt mein Leben irgendwie noch sehr viel Kopf stehen wird, was sehr viel Spaß macht, aber gleichzeitig freut man sich schon natürlich drauf, wenn vielleicht auch mal wieder etwas Ruhe einkehrt. Wobei, je nachdem, wenn man erfolgreich in den Bundestag einzieht, dann bleibt es vielleicht auch dabei, dass es weiter wahnsinnig vorangeht. Weil das ist ja das Schöne am Bundestag, man ist ja auch noch im Wahlkreis unterwegs und werde ich versuchen, auf jeden Fall beizubehalten, meine Hobbys so gut es geht auch irgendwie mitzunehmen. Also gerade nach so einem Musikverein oder einer Bigbandprobe, wenn man da noch ein bisschen mit den Leuten quatscht, das ist das Beste, was gegen Blasenbildung irgendwie hilft, wenn man da mit Leuten kreuz und quer zusammenkommt und sich mit denen unterhält.
Ich weiß gar nicht, hat der Bundestag auch sowas wie eine Bigband? Gibt es genug Abgeordnete? Das wäre jetzt eine spannende Frage.
Also das weiß ich gar nicht. Marco Buschmann könnte ja auf jeden Fall Klavier spielen, dann könnte ich wieder mehr Trompete spielen, aber wer sonst noch so drin ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es den FC-Bundestag gibt, die Fußballmannschaft, und da will ich auch auf jeden Fall rein.
Herr Reinhardt, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Wie allen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen wünsche ich Ihnen alles Gute für den Wahlkampf und dann schauen wir mal, was am 23. Februar passiert.
Vielen lieben Dank.
Alles Gute.
Zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische Welt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.